Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Bei uns geht es heute um eine bemerkenswerte Männerfreundschaft. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, bekannt für seinen Ausspruch »Gott ist tot«, hatte einen intensiven Austausch mit Franz Overbeck. Der war Kirchenhistoriker und protestantischer Theologe. Wie das zusammenpasste, was die beiden sich zu sagen hatten und warum sie sich inspirierten, das ist gleich unser Thema. Außerdem in dieser Sendung rumorende Religionsdebatten im Netz. Man kann darüber streiten, ob und wie Theologen und Kirchenvertreter die sozialen Medien nutzen und bespielen sollten. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Papst Franziskus twittert und Millionen Menschen folgen ihm. Die Lutherbibel gibt es als App fürs Smartphone und eigentlich jede kleine Kirchengemeinde in Deutschland präsentiert sich heutzutage mit einer eigenen Seite im Netz. Klar, Theologen und Kirchenvertreter nutzen digitale Kanäle für ihre Botschaften. Manche meinen, da könnte sogar noch ein bisschen mehr passieren, denn Seelsorger sollen da sein, wo die Menschen sind, also auch im digitalen Raum. Andere sagen, das Internet ist nicht nur ein Marktplatz für Meinungen, sondern auch für Hass und Hetze, für Populismus und Polarisierung. Was also tun? Finger weg oder mitten rein ins Getümmel der sozialen Medien? Burkhard Schäfers fasst die Standpunkte einer kirchlichen und medienethischen Debatte zusammen.
Michael Blume ist Wissenschaftler, ein Experte für Religionsfragen. Jahrelang nutzte er seine Kanäle auf Facebook und Twitter, um Forschungsergebnisse darzustellen und zu diskutieren, etwa zum Islam oder zu den Folgen von Antisemitismus. Selbst wenn Blume immer wieder persönlich angegriffen wurde, hielt er mit Fakten dagegen. Bis er vor einigen Wochen entschied, seine Aktivitäten in den Netzwerken ruhen zu lassen. Denn Social Media schade mehr, als dass es nütze, sagte der Religionswissenschaftler im SWR.
Ich muss das leider so sagen, die digitalen Medien befördern Rassismus und Antisemitismus ganz stark. Und da will ich schon fragen, wie lange wollen wir das eigentlich noch mitmachen als Gesellschaft?
Ein profilierter Religionswissenschaftler, der in Baden-Württemberg zudem Beauftragter gegen Antisemitismus ist, kehrt Facebook und Twitter den Rücken, weil er deren Geschäftsmodell nicht länger befördern will. Je zugespitzter und radikaler die Beiträge, desto mehr Zeit würden die Menschen bei Social Media verbringen, erklärt Michael Blume.
Ich will nicht länger Facebook und Twitter, diese Konzerne füttern, die davon leben, dass sie Menschen emotionalisieren. Wir sind nicht die Kunden, wir sind das Produkt. Unsere Aufmerksamkeit wird durch möglichst hohe Emotionalisierung an sich gezogen und dann wird Werbung verkauft. Also aus diesem Bereich müssen wir raus, sonst machen wir unsere Gesellschaft irgendwann völlig kaputt.
Viele Menschen aus Kirchen und Theologie könnten aus dem Beispiel des Religionswissenschaftlers nun schlussfolgern, dass sie sich am besten überhaupt nicht im Internet zu Wort melden. Damit aber hätten sie Blume missverstanden. Der schreibt jetzt stattdessen alle paar Tage Debattenbeiträge auf seinem Wissenschaftsblog. Wie steht es um die Präsenz in Social-Media-Kanälen? Religion gehöre genauso auf Facebook, Instagram oder Twitter wie andere Themen, sagt Alexander Filipowitsch, Professor für Medienethik an der Münchner Hochschule für Philosophie der Jesuiten.
Die Kirchen tun gut daran, so schnell wie möglich in die Social Media und in die digitalen Kommunikationskanäle zu gehen. Das ist ja auch die Verantwortung und auch der Auftrag von Kirche, die Botschaft weiterzugeben. Und dazu hat Kirche schon immer neue Kommunikationsmittel genutzt. Und ich verstehe nicht, warum da so eine große Zurückhaltung ist.
Theologinnen und Theologen seien auf Social Media deutlich unterrepräsentiert, stellt Medienethiker Filipowitsch fest.
Man kann die Welt, in der wir leben, nicht verändern von der Tribüne aus, sondern eigentlich nur vom Spielfeld selber aus. In dieser Perspektive hätten Christinnen und Christen die Verantwortung sogar auch an diesen Orten zu sein und ihre Geschichte zu erzählen. Die digitale Kommunikationswelt gehört verändert, aber das sollten wir nicht von außen machen, sondern von innen.
Manche indes meinen, komplexe religiöse Fragen ließen sich nun einmal nicht in wenigen Zeichen oder mittels bunter Bilder darstellen.
Wenn man sich die Seligpreisungen anguckt, das ist ein gutes Beispiel dafür. Die sind so kurz, dass sie wunderbar in Tweets passen. Also das stimmt einfach nicht. Ja, das ist einfach eine Fähigkeit zu kommunizieren, die man ausbilden muss. Man kann natürlich einen komplizierten Zusammenhang nicht in 210 Zeichen oder sowas packen, das ist ja ganz klar. Aber man kann eben viel doch mitteilen in wenigen Zeichen. Das muss man üben, das muss man selber gemacht haben. Ja, und es gibt ja auch Leute im Raum von Kirche, die das können und täglich machen. An denen muss man sich dann ein Beispiel nehmen.
Etwa an Jonas Göbel. Der Hamburger Pastor twittert, wenn er Freiwillige für eine Gemeindeaktion sucht, sich auf den Super Bowl freut oder über seine Erlebnisse im Supermarkt.
Meine These, die ist nicht von mir, aber die leuchtet mir ein. Menschen folgen Menschen und nicht nur irgendjemandem, der irgendwo ist, nur um zu werben oder um quasi dann so sein persönliches Profil zu nutzen, um eigentlich nur die Leute in die Kirche zu treiben oder dergleichen. Ich war da auch, bevor ich quasi Pastor war. Ich versuche das ganz auf einer natürlichen Ebene mit einfließen zu lassen.
Zumindest während der Arbeitszeit, wenn er am Computer sitzt, seien Twitter, Facebook und Instagram ständig geöffnet, sagt Jonas Göbel. Hass und Hetze erlebe er selbst dort nicht, sondern eher interessante Diskussionen. Für den evangelischen Gemeindepastor ist klar, dass mehr Menschen aus den Kirchen und der Theologie auf Social Media aktiv sein sollten.
So wie ich versuche, hier vor Ort möglichst präsent zu sein und wir Plakate aufhängen oder einen Gemeindebrief schön machen und verteilen, da erschließt sich mir nicht, warum wir die Grenze beim Digitalen ziehen sollten, wieso wir quasi nicht genauso eine schöne Webseite haben sollten, ein Newsletter oder auf Social Media eben unterwegs sind. Denn wir haben ja ein ureigenes Interesse, da zu sein, wo die Menschen sind und wollen in Kontakt treten. Und ich google auch, wann der Dönermann gegenüber zumacht und meine Friseurin macht mit mir per WhatsApp den Termin ab. Mein Leben spielt sich einfach in vielen Teilen digital ab und das geht ja vielen Menschen so.
Was sich durch die Internetkommunikation grundlegend verändert, ist das Verständnis von Autorität. In der hierarchisch verfassten katholischen Kirche wird in der Regel von oben nach unten kommuniziert. Auf Facebook indes steht der Kanal der Ministrantin neben dem des Bischofs, sagt Medienethiker Alexander Filipowitsch.
Letztlich glaube ich, dass es dazu führt, dass Hierarchie anders verstanden werden muss. Dass also Autorität eben nicht mehr von der Institution verliehen wird, sondern dass Autorität sich in der Kommunikation zeigt und ergibt. Wenn ich mit jemandem spreche und ich glaube ihm und nehme ihn als authentisch wahr, dann hat dieser Mensch für mich Autorität. Dann glaube ich ihm, dann folge ich ihm, dann lasse ich mich inspirieren. Und das, glaube ich, wird sich im Zuge der neuen Kommunikationsmittel durchsetzen.
Und was ist mit Hass und Hetze in den Netzwerken? Eine verbreitete These lautet, die Auseinandersetzungen im Digitalen schadeten dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Falschmeldungen und Propaganda zersetzten die Demokratie. Medienethik-Professor Filipowitsch weist darauf hin, dass Medienwirkungen schwierig zu erforschen seien. Relativ gut belegt sei, dass sich die vorhandene Polarisierung der Gesellschaft durch mediale Kommunikation verstärke.
Das schaukelt sich hoch, das wird unterstützt durch die Social Media. Aber die Social Media sind nicht Auslöser, glaube ich, für eine Polarisierung, sondern das hängt, glaube ich, auch einfach mit den Problemen in der Gesellschaft zusammen, die wir nun mal haben. Also zum Beispiel Umwelt, Religion, das sind ja immer die Sachen, wo es dann drunter und drüber geht. Ich glaube, die Möglichkeiten, dass das zum Guten der Gesellschaft ist, sind alle da. Es kommt darauf an, wie wir die nutzen.
Und noch etwas, sagt der Digitalexperte. Ziel von Debatten, die Menschen im Netz austragen, sei es nicht in erster Linie, Konsens herzustellen. Im Gegenteil.
Konflikt ist einer der zentralen Modi eigentlich von Internetinteraktion. Wir müssen versuchen, mit Dissensen umzugehen, vernünftig. Die müssen festgehalten werden, an Dissensen muss weitergearbeitet werden, Dissense müssen aber auch mal so stehen bleiben können. Das ist alles nicht einfach, weil wir immer so auf Einstimmigkeit aus sind, gerade so in Kirche. Wir müssen als Einheit auftreten, aber die Realität ist der Dissens.
Passend dazu lautet die Antwort auf die Ausgangsfrage, raus aus Social Media oder rein? Die Fachwelt streitet darüber. Ausgang offen.
Rumorende Religionsdebatten im Netz und auch in der analogen Welt, Burkhard Schäfers berichtete. Musik. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag und bei uns geht es jetzt um zwei Männer, die auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnten. Gott ist tot, hat der eine von ihnen geschrieben, Friedrich Nietzsche, der radikale Philosoph und Religionskritiker. Franz Overbeck ist der andere, Kirchenhistoriker und protestantischer Theologe. Von ihm stammt der Satz, das Wissen kann wohl eine Religion zerstören. Diese beiden Männer jedenfalls, Nietzsche und Overbeck, sie fanden sich in Basel und es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen, dokumentiert in einem bemerkenswerten Briefwechsel. In Basel ist derzeit eine Ausstellung über Friedrich Nietzsche zu sehen und das Verhältnis des Philosophen zu dem Theologen Overbeck spielt dort eine besondere Rolle. Alfred Schmitz hat die Schau für uns besucht im Historischen Museum in Basel, untergebracht, ausgerechnet in einer ehemaligen Kirche.
Betritt man den großen Hauptraum des gotischen Kirchengebäudes, fallen einem sofort mehrere Bildschirme auf, mit Sprüchen wie »Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit« oder »Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet«. Zitate von Friedrich Nietzsche. Sie sollen provozieren, neugierig machen, zum Nachdenken und Nachfragen anregen. Benjamin Mortsfeld, Historiker und Literaturwissenschaftler, ist Kurator der Sonderausstellung über den radikalen Denker, der durch seine religionskritisch-philosophischen Schriften den Ruf des Antichristen erlangte.
Gott bedeutet den Menschen immer weniger und Gott ist immer weniger moralische Instanz, stellt Nietzsche so als Zeitdiagnose fest. Insofern ist Gott tot, dass nämlich sich die Menschen ihr Leben nicht mehr an Gott und der Bibel und irgendwelchen biblischen Geboten ausrichten. Wenn diese Regeln alle wegfallen, dann sind wir in einer gewissen Leere. Und das ist dann das nicht nur von Nietzsche, aber auch von ihm diagnostizierte Zeitalter des Nihilismus. Und in diese Freiräume der Moral und der Werte kann sich insbesondere der Übermensch entfalten, der nämlich diese Leere überwindet und aus sich heraus neue Werte, Normen, Moralen und Anschauungen schafft.
Der Begriff des Übermenschen ist keine Erfindung von Nietzsche, sondern wurde bereits Mitte des 17. Jahrhunderts geprägt, und zwar von einem evangelischen Theologen, von Heinrich Müller. Danach sprachen Dichter und Denker wie Goethe und Herder in verschiedenen Zusammenhängen vom Übermenschen. Auch in Schriften der Antike lässt sich bereits ein Homo superior entdecken. Doch Nietzsches Konzeption vom Übermenschen ist die wohl bekannteste. Er entwickelt sie in seiner Basler Zeit in der philosophischen Schrift Menschliches, Allzumenschliches. Einige Jahre später macht er sie populär in seinem Werk Also sprach Zarathustra. Für den Rassenwahn der Nationalsozialisten wird der Übermensch zum ideologischen Schlagwort.
Unheimlich ist das menschliche Dasein und immer noch ohne Sinn. Ich will die Menschen den Sinn ihres Seins lehren. Welcher ist der Übermensch, der Blitz aus der dunklen Wolke Mensch?
Lässt Nietzsche den Protagonisten seines Buches sagen, das er 1885 vollendet. Zarathustra ist eine fiktive Person, ein Religionsstifter im alten Persischen Reich, der seine Vision vom Übermenschen predigt. »1844 wird Friedrich Nietzsche im preußischen Röcken geboren. Sein Vater ist Pfarrer. Als der mit 35 Jahren stirbt, ist der kleine Friedrich gerade einmal 4 Jahre alt. Die Mutter zieht mit ihren beiden Kindern nach Naumburg. Dort erhält der hochbegabte Friedrich 1858 einen Platz in einem Elite-Internat. Der junge Mann entwickelt eine besondere Beziehung zur Literatur, zu alten Sprachen und zur Musik. Nach dem Abitur geht Friedrich Nietzsche nach Bonn, studiert klassische Philologie und der Familientradition folgend evangelische Theologie. Allerdings nur ein Semester. Dann konzentriert er sich auf alte Sprachen und wechselt an die Universität Leipzig. Wie dann sein Weg nach Basel führt, zeigen Originalhandschriften in der dortigen Nietzsche-Ausstellung.
Dass die Basler Universität einen neuen Professor sucht für klassische Philologie. Die Universität ist sehr klein, sie hat so etwa 120 Studenten und sie hat sehr wenig Geld und deswegen verlegen sich darauf, möglichst junge Talente, bevor sie einen großen Namen haben, nach Basel zu holen, Und so schreibt man Briefe nach Deutschland zu den besten Philologen der Zeit oder des Fachs, darunter Friedrich Ritschl, einer der ganz großen Philologen des 19. Jahrhunderts, und fragt sie, wer wird denn nun der nächste große Star der Philologen? Und Ritschl antwortet lang und breit, 5 Seiten lang, dass das auf jeden Fall sein Student Friedrich Nietzsche sei. Und sie verpflichten ihn direkt dann von der Uni weg, vom Studenten zum Professor mit 24 Jahren in Basel.
Nietzsche tritt seinen Dienst in Basel ohne Doktortitel und Habilitationsschrift an. Da er sich keine große Wohnung leisten kann, bezieht er ein möbliertes Zimmer. Ein paar Monate später bekommt er einen neuen Zimmernachbarn. Eine Zufallsbekanntschaft, die sich zu einer Schicksalsgemeinschaft entwickelt. Ein zeitgenössisches Ölgemälde in der Ausstellung zeigt den Mann, der prägend wird für Nietzsches Basler Jahre, Franz Overbeck.
Das ist so der wichtigste und treueste und langjährigste Freund Nietzsches überhaupt. Overbeck fängt etwa zeitgleich mit ihm hier auch seine Professur an. Er ist Theologe, und jetzt fragen Sie sich vielleicht, der Theologe und der Antichrist, wie passt das denn nun zusammen? Wieso verstehen die sich?
Overbeck stammt, anders als der kleinbürgerliche Nietzsche, aus einer polyglotten Familie. Als Sohn eines deutsch-britischen Kaufmanns und einer französischstämmigen Mutter wird er 1837 in St. Petersburg geboren. Overbeck studiert in Leipzig, Göttingen, Berlin und Jena evangelische Theologie. Nach seiner Promotion und Habilitation arbeitet er 6 Jahre als Privatdozent in Jena, bis er 1870 die Professur in Basel erhält. Overbeck gilt, beeinflusst durch die fortschrittlich denkenden Theologen Ferdinand Christian Bauer und Karl Heinrich Wilhelm Schwarz, als Freigeist in seinem Fach. Für die Universität Basel scheint Overbeck somit eine Idealbesetzung, wie der Freiburger Philosophieprofessor Urs Sommer sagt.
Bis dahin war die theologische Fakultät in Basel dominiert von Professoren, die eine orthodoxe Position vertreten haben, gelegentlich auch eine pietistische Position. Overbeck sollte nun also von den liberalen Kräften theologisch installiert eine etwas freiere Art der Theologie praktizieren, aber doch innerhalb der Theologie bleiben. Er hält seine Antrittsvorlesung über die Entstehung und das Recht einer rein historischen Betrachtung der neutestamentlichen Schriften, also ein radikal historischer Zugang. Und man könnte sagen, dass Nietzsche und Overbeck gegenseitige Radikalisierungsgehilfen sind. Und gerade im Blick auf das Thema Religion oder breiter gefasst auf das Thema Weltanschauung einander gegenseitig inspirieren.
Die antireligiöse Kumpanei von Nietzsche und Overbeck bezeichnet der Freiburger Philosoph Urs Sommer als Basler Waffengenossenschaft. Er hat darüber ein Buch geschrieben, Der Geist der Historie und das Ende des Christentums. Nietzsche und Overbeck sind beide Anhänger der französischen Aufklärungsphilosophie und stimmen auch in vielen Punkten den religionskritischen Äußerungen eines Arthur Schopenhauer zu. Overbeck geht in seinen Ausführungen dann sogar so weit zu sagen, dass die Theologie die christliche Religion komplett in Frage stelle.
Nämlich mit einer Schrift über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie von 1873, und diese Schrift ist der Totenschein für die Theologie in bisheriger Form. Insofern versucht zu zeigen, dass weder die liberale noch die konservative Theologie dem, was ursprüngliches Christentum war, nämlich Eschatologie und Weltverneinung, gerecht werden kann, dass Theologie ein Versuch ist, Religion, christliche Ausprägung in der Welt möglich zu machen, wo es aber eigentlich ein solches Möglichmachen in der Welt nicht gibt.
Eine These, die an Radikalität kaum zu überbieten ist und die interessante Parallelen zu Nietzsches Religionsauffassung aufweist, wie der evangelische Theologe und Kirchenhistoriker Hermann Peter Eberlein sagt.
Nietzsche konstatiert, es gab einen Glauben an Gott, aber den haben wir nicht mehr. Wir haben ihn getötet, weil wir an ihn nicht mehr glauben. Der eine nennt es Tod Gottes, Overbeck nennt es Finis Christianismi, das Ende des Christentums. Alles, sagt er, was danach kommt und sich Christentum nennt, hat mit dem ursprünglichen Christentum, dass das Weltende unmittelbar vor sich sah, eigentlich nur noch sehr wenig zu tun. Für Overbeck ist das Christentum im 2. Jahrhundert verschwunden. Danach kommt etwas anderes. Wobei ich das Problem finde, dass er dieses andere als dann auch nicht mehr relevant betrachtet. Da steckt ein bisschen alter Protestantismus drin. der Anfang ist gut, alles andere ist Verfall. Man könnte ja auch sagen, nun gut, es gibt ein Christentum späterer Zeiten, das ist halt anders. Da ist er ein bisschen aufs Urchristentum fixiert.
Nach 10 Jahren muss Nietzsche aus gesundheitlichen Gründen seine Lehrtätigkeit in Basel aufgeben. Er wird zum unruhigen Geist, zieht von einer Stadt zur anderen, vertieft sich immer mehr in seine philosophischen Studien, ohne jedoch von der Fachwelt als Philosoph anerkannt zu werden. Dazu fehlt ihm die akademische Grundlage. Er wird zum Misanthrop, wird seelisch krank und verfällt schließlich dem Wahnsinn. Sein Freund Overbeck steht ihm auch in dieser Phase zur Seite. Er kümmert sich um seine Geldgeschäfte und sorgt dafür, dass Nietzsche einen Platz in einer Irrenanstalt in Basel bekommt. Am 25. August 1900 stirbt Nietzsche im Alter von 55 Jahren im Haus seiner Schwester in Weimar. Overbeck stirbt 5 Jahre später in Basel, wo er auch begraben ist. Als Inschrift auf seiner Grabplatte hat er bewusst auf die Bezeichnung Theologe verzichtet. Kirchenhistoriker schien ihm angemessener.
Er selber hat mal gesagt, er habe nichts gegen das Christentum. Das sei immerhin eine Religion, für die Menschen gestorben seien und die versuche, Menschen zu trösten über die Sterblichkeit und über den Tod. Nur er selber fände die Todesbetrachtung Montaignes und Spinozas, also die Ergebung in die Endlichkeit, für sich angemessener. Er wollte auch keine Predigt an seinem Grabe, sondern nur ein stilles Gebet für einen Menschen, der da nun gegangen ist. Er teilte den Glauben des Urchristentums auf ein zukünftiges Leben nicht.
Und so waren Overbeck und Nietzsche nicht nur Freunde in Basel, sondern auch geistige Waffenbrüder bis in den Tod hinein.
Alfred Schmitz berichtete über die Ausstellung Übermensch Friedrich Nietzsche und die Folgen im Historischen Museum Basel in der Barfüßerkirche zu sehen, noch bis zum 22. März. Und bei uns im Netz finden Sie diesen Beitrag zum Hören oder Lesen auch mit einem Link zur Ausstellung. deutschlandfunk.de, Tag für Tag. Und das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Dienstag. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.